NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute,
3. Mai 1898. Der Geburtstag der israelischen Politikerin Golda Meir.
Der Terror schlich sich ins Friedensdorf in München bei den Olympischen Spielen 1972. Ein palästinensisches Kommando überfiel das israelische Sportlerteam, um Gefangene freizupressen. Am Ende waren 11 Israelis tot. Das war zu viel für Golda Meir, Israels Ministerpräsidentin. Sie sprach vor dem Parlament der Knesset von Krieg.
Mitglieder der Knesset, es ist unsere natürliche Pflicht, den anti-israelischen Terror bis zur Vernichtung zu bekämpfen. Der Terror bedient sich immer wieder neuer Methoden und Tricks. Wir müssen uns noch besser als in der Vergangenheit auf diesen Krieg vorbereiten.
Mord wollte Golda Meir nun rücksichtslos rächen, auch mit Mord. Tatsächlich brachte offensichtlich der Mossad, der israelische Geheimdienst, in den folgenden Jahren mindestens 13 Führer der Palästinenser im Ausland um. Das hatte Golda nach dem Attentat von München den Witwen der getöteten Sportler versprochen.
Wir sprachen danach mit Golda. Sie sagte, wir zeigen ihnen, dass Israel diese Art von Aktionen nicht akzeptieren wird. Sie werden eliminiert. Israel wird diese Art von Terror nicht länger hinnehmen. Sie sagte, das ist mein Plan.
Golda Meir, die eiserne Lady Israels. Vor ihr standen die Offiziere stramm. Einer kleinen, rundlichen Frau in Wollstrümpfen mit Dutt und Handtasche.
Golda Meir sah aus, wie man sich die typische jiddische Mamme vorstellt. Eine etwas matronenhafte, aber sehr resolute Frau, der man sofort die Persönlichkeit, die sie hatte und war, ansah.
Sagt Michael Wolfsohn, Historiker aus München und Zeitzeuge der goldenen Jahre in Israel, den Jahren, als Golda regierte. Die mit dem strengen Blick und den Zigaretten in der Tasche.
Wenn die Kameras ausgeschaltet waren, trat sie beiseite und paffte auf gut Deutsch.
Auf Äußerlichkeiten gab sie nichts. Golda Meir ging es um die Sache, die zionistische Sache. Als Vorkämpferin für einen Staat Israel war sie, genauso wie Ben-Gurion, kompromisslos. Zwischen dem Mittelmeer und der östlichen Wüste, so Goldas Überzeugung, gab es keinen Platz für ein eigenständiges Palästina. Nur Platz für Israel und Jordanien. Sie bestritt, dass es ein Flüchtlingsproblem gab. Im Gegenteil, endlich hätte die jahrhundertewährende Flucht der Juden ein Ende gefunden.
Vor allem ist dies Land unser eigenes. Niemand muss am Morgen mit der Sorge aufwachen, was seine Nachbarn über ihn denken. Jude zu sein, ist hier kein Problem.
In der Ukraine war es ein Problem gewesen, als Golda noch ein Kleinkind war, geboren am 3. Mai 1898, heute vor 115 Jahren. Da hieß sie noch Golda Mabowitz und erlebte die Pogromstimmung gegen Juden in Kiew.
Ich erinnere mich. Ich stand zusammen mit einem Mädchen aus der Nachbarschaft auf der Haustreppe, als mein Vater zusammen mit dem Nachbarn versuchte, den Hauseingang mit Brettern zuzunageln. Aus Angst, das Haus würde gestürmt. Aber wir hatten Glück. Es kam damals nicht zum Pogrom.
Goldas Vater war Schreiner. Wegen der Armut und der Pogrome im zaristischen Russland emigrierte er in die USA. Als Golda 8 Jahre alt war, holte der Vater seine Familie nach. Von Goldas 7 Geschwistern hatten nur 2 überlebt. Golda wurde Lehrerin und heiratete den Schildermaler Morris Meyerson. Sie engagierte sich in der zionistischen Bewegung. 1921 ging sie mit ihrem Mann ins britische Mandatsgebiet Palästina. Im Kibbutz kümmerte sie sich um die Hühner und engagierte sich gleichzeitig als Gewerkschaftsfunktionärin. Die linken Zionisten machten das, was viele 68er in der Bundesrepublik erst sehr viel später entdeckten, sagt Historiker Wolfsohn.
Freier Sex, freie Liebe, Promiskuität ist längst von den Gründungsgenerationen der Zionisten praktiziert worden. Und deshalb sind sie später wahrscheinlich auch solche Spießbürger geworden oder viele von ihnen.
Golda immerhin war verheiratet. Ihr Mann wollte aus gesundheitlichen Gründen weg vom Land, zurück in die Stadt. Die härteste Zeit für sie kam dort nach der Geburt ihrer Kinder Menachem und Sarah.
Die schwersten Jahre waren, nachdem ich den Kibbutz verlassen hatte und nach Jerusalem gezogen bin. Ich war darauf angewiesen, ob mir die Bäckerin einen Laib Brot auf Pump geben würde oder nicht. Einmal fehlte es an allem für die Kinder. Und dann war ich unglücklich, dass ich 3 Jahre lang von der ganzen politischen Arbeit abgeschnitten war. Wer waren wir damals schon? Und uns gegenüber stand das britische Weltreich.
Goldas Ehe scheiterte, ihr politischer Traum vom eigenen Israel nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg verhandelte Golda Meyerson mit der britischen Regierung und einer UN-Kommission über die Unabhängigkeit. Kurz vor der Staatsgründung wurde sie eine Art Geheimbotschafterin. Der Nachbarstaat Jordanien herrschte damals noch über das Westjordanland und Ostjerusalem. Verkleidet als Araberin machte Golda sich auf den Weg zum jordanischen König Abdullah, um ihn von einem Krieg gegen Israel abzuhalten.
Das ist nicht gelungen 1948, aber später gab es eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen Israel und Jordanien in der, na sagen wir zurückhaltend, Kontrolle der Palästinenser.
Nach dem Sieg über die arabischen Staaten wurde Golda erste Botschafterin Israels in Moskau, dann Arbeits- und bald Außenministerin. In diesem Amt änderte sie auch ihren Namen.
Dann wurde also aus Meyerson Meir. Meir, das kommt von Or, vom Wortstamm her, also die Leuchtende. Das ist die Symbolik des Namens, die nicht zufällig war.
Eine Kämpferin, kompromisslos in der zionistischen Sache. Golda wurde eine Vertraute des Staatsgründers Ben-Gurion.
Ben-Gurion hat ja den schönen Satz über Golda Meir geprägt. Der einzige Mann in meinem Kabinett ist Golda Meir. Damals war sie Außenministerin und sehr tough.
Tough auch vor dem nächsten Konflikt, vor dem Suezkrieg 1956.
Wir werden in dieser Angelegenheit auf den Dingen bestehen, die für uns wichtig sind. Je nachhaltiger wir unsere Interessen vertreten, desto mehr werden wir gewinnen.
An Frieden dachte Golda Meir nicht. Sie war hart zu anderen und zu sich selbst. Obwohl sie 1965 an Krebs erkrankte, kam sie bald wieder zurück in die Politik. Golda Meir sah keine Möglichkeit des Ausgleichs mit den arabischen Nationalisten, vor allem nicht mit dem Ägypter Jamal Abdel Nasser. Er wollte die Israelis ins Meer treiben. Nasser drohte ihnen per Radio.
Packt eure Koffer, bevor wir euch den Krieg bringen. Wenn Israel uns mit Krieg droht, werden wir antworten, löst ihn doch aus.
Israel löste ihn tatsächlich aus. 1967 kam die israelische Armee ihren Nachbarn zuvor und griff an. Nach 6 Tagen waren Ägypten, Jordanien und Syrien besiegt. Der bislang glänzendste Sieg Israels in einem Krieg. Dann eroberten die Israelis den Sinai und die Golanhöhen, den Gazastreifen und das Westjordanland einschließlich Ostjerusalems. Ein totaler Sieg. Golda Meir war inzwischen eine graue Eminenz der israelischen Politik, die Frau im Hintergrund.
Golda wurde immer mehr ein Apparatschik, muss man sagen. Golda wäre auch nie Ministerpräsidentin 1969 geworden, hätte nicht der Parteiapparat sie gestützt.
1969 starb überraschend Ministerpräsident Levi Eschkol. Golda wurde von ihrer Arbeiterpartei politisch reanimiert. Weil sie als besser kontrollierbar galt und weniger Starallüren aufwies als ihr Konkurrent Moshe Dayan.
Um Dayan zu verhindern, hat der Parteiapparat eben Golda aus der Schublade gezogen und kein Mensch hätte gedacht, dass sie eine so erfolgreiche, resolute Premierministerin sein würde.
Ich nehme diese Aufgabe an. Doch ob ich eure Erwartungen erfülle, ich kann es nicht versprechen, aber ich kann es versuchen.
Der Apparatschik Golda Meir verwandelte sich als 70-Jährige über Nacht zu einer charismatischen Führungsgestalt und blieb dabei doch bescheiden. Goldas Küchenkabinett tagte oft in ihrer Dreizimmerwohnung in Tel Aviv. In den 5 Jahren unter Goldas Regime war Israel enorm stark. Doch verpasste Golda Meir die Chance, auf die Nachbarn zuzugehen. Sie versäumte es, die besetzten Gebiete gegen Frieden einzutauschen. Gleichzeitig wuchsen rings um Jerusalem die Hochhäuser, auch israelische Siedlungen in besetzten Gebieten. Golda schuf vollendete Tatsachen und erschwerte für die Zukunft jeden Ausgleich mit den Palästinensern. An den dachte Meir allerdings auch nicht, genau wie ihre Landsleute, sagt Historiker Wolfsohn.
Die Wahrnehmung in Israel bis hin eben zu Golda und ihrem Kabinett war: Uns kann keiner, wir können alle. Also nicht Butter oder Kanonen, sondern Butter und Kanonen. Ja, und das war nun eine kapitale Fehlleistung. Und ja, es war Blindheit, Selbstüberschätzung, Behäbigkeit. Nichts macht so satt und dick wie der Erfolg.
Die satten Israelis sahen auch nicht, dass in Ägypten inzwischen ein neuer Staatschef neue Pläne schmiedete, Anwar el-Sadat.
Krieg ist unvermeidlich, welches Opfer wir auch bringen müssen. Wir beugen uns nicht, wir geben keinen Zentimeter arabischen Landes auf.
Sadat machte ernst. 1973, am höchsten israelischen Feiertag Yom Kippur, griffen Ägypter und Syrer gemeinsam an. Für die Israelis völlig überraschend, auch für Golda Meir.
Israelis, heute haben uns die Armeen von Syrien und Ägypten angegriffen. Und in ihrer hinterhältigen Art schieben sie uns jetzt alles in die Schuhe.
Israel stand am Rand einer Niederlage. Schließlich gewann es den Krieg doch noch dank amerikanischer Waffen. Doch der symbolische Sieger war Sadat. Israels Nimbus der Unbesiegbarkeit war zerstört. Golda Meir blieb noch Ministerpräsidentin und gewann die nächste Wahl. Dann übernahm sie die Verantwortung für den Krieg und musste ihr Amt aufgeben.
Sie fühlte sich bis an ihr Ende persönlich verantwortlich für die viel zu vielen Toten. Und das hat sie sehr bewegt.
Golda Meir konnte nur zusehen, wie sich Ministerpräsident Begin und Ägyptens Anwar el-Sadat langsam annäherten. 1977 schwor Sadat seine Landsleute auf den neuen Kurs des Friedens ein.
Ich bin bereit, in ihr Haus zu gehen, in ihre Knesset, um mit ihnen zu sprechen.
Sadat kam nach Israel und sprach vor der Knesset. Eine Weltsensation. Dort traf er auch auf seine ehemalige Erzfeindin, auf Golda Meir. Allerdings auf eine andere Golda Meir.
Eine alte Dame wie ich, so haben Sie mich doch immer genannt, Herr Präsident. Ich möchte den Tag erleben, wo Frieden ist zwischen uns und Ihnen und allen arabischen Nachbarn. Und, Herr Präsident, von Großmutter zu Großvater möchte ich Ihnen ein kleines Geschenk für die neue Enkelin überreichen.
Das waren bewegende Szenen, dass Sadat ein Mann des Friedens war, der den Krieg als Mittel zum Frieden eingesetzt hat. Das hat Sadat grandios gesteuert und das wollte auch Golda Meir. Und daher war sie so traurig heiter, dass ihr das nicht gelungen ist.
Meir lebte noch ein Jahr in ihrer schlichten Dreizimmerwohnung. 1978 starb sie an Krebs. Golda Meir, die eiserne Lady des Zionismus, wurde 80 Jahre alt.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an Golda Meir, die am 3. Mai 1898 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.